Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen nach einer langen, langen Sommerpause. Burkhard Snapper hat sich schon erkundigt, ob ich noch lebe, hat Philipp mir gerade erzählt. Der hat ihn heute gesehen. Das tue ich. Herzlich willkommen zu Folge 54 des Originalteile-Podcasts, Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Wie immer unterstützt, gefördert vom Autozentrum Hagelauer in der Südstraße, wo der Philipp gerade noch war. Da wird fleißig umgebaut, da gibt es demnächst auch, ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Fragen wir Burkhard und eventuell schneiden wir es trotzdem nicht raus. Fahrräder zu kaufen, ich glaube, das kann man sagen. Also guckt da auch vorbei, wenn ihr Fahrräder wollt in Zukunft. Und mein heutiger Gast ist, guckt ganz versonnen auf die Tischkante, jetzt muss er lachen, Natalis Lorenz, Illustrator und Co. Herzlich willkommen, Natalis, schön, dass du uns in dein Atelier gelassen hast. Hier sitzen wir in der Zigarre und dann reden wir gleich über dich und dein Schaffen und dein Tun.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Hallo Robert, hallo Philipp. Und ja, freue mich und gespannt, was heute auf mich zukommt.
Ganz am Anfang, was auf alle Gäste zukommt, eine kurze Selbstvorstellung. Wer bist du, was machst du, wie alt bist du, warum machst du, was du machst? Ein Too Long Didn't Read Zusammenfassung von dir und deinem Schaffen und deinem Tun.
Okido, ich bin Natalis Lorenz, ich bin jetzt 40 Jahre, Jahrgang 83. Ich bin, wie du schon gesagt hast, freischaffender Künstler und Illustrator/Gestalter. Bin seit 2008 hier in Heilbronn tätig in den verschiedensten Bereichen der Bildproduktion für Agenturen, Unternehmen, Institutionen, Redaktionen. Wir kennen uns auch von deiner Zeit beim Hanix, wo ich ab und zu was illustriert habe. Genau, das mache ich. Dann bin ich noch freischaffender Künstler. Du hast es angesprochen, wir sind hier im Künstlerhaus Heilbronn, in meinem Atelier, Kunst- und Kulturwerkhaus Zigarre. Hier bin ich seit, lass mich überlegen, 2014. Genau, habe hier mein Atelier, habe eine kleine Siebdruckwerkstatt, wo ich meine Siebdrucke in Kleinauflage anfertige. Und ja, seit ein paar Jahren bin ich noch Dozent an der Schule für Gestaltung im Fach freies Zeichnen.
Okay, und privat, Familienvater?
Genau, privat, genau, bin ich in Neckarsulm wohnhaft, genau, jetzt auch seit ein paar Jahren. Bin verheiratet, habe eine kleine Tochter mit 5,5 Jahren und genau, glücklicher Familienvater.
Sehr schön. Ich würde mal dir noch kurz vorlesen. Wir haben uns ja vor drei Tagen in der Maschinenfabrik getroffen. Da gab es einen KI-Design-Workshop, an dem du teilgenommen hast. Und ich habe ChatGPT mit ein paar Infos gefüttert und mir dann 10 Bullet Points zu dir raus geben lassen. Würde dir die mal vorlesen, ob das alles so passt und ob du das unterschreiben
würdest. Okay, bin gespannt.
Also, vielseitiger Künstler, Doppelpunkt. Natalis arbeitet in verschiedenen Medien wie Illustration, Animation und freien Arbeiten. Heilbronn-Bezug. Er hat eine starke Verbindung zu Heilbronn und integriert lokale Elemente in seine Kunst. Tales of the Undead Beats, ein Animationsprojekt, das Zombies in Heilbronn thematisiert. Off-Szene. Natalis hat eine besondere Beziehung zur Off-Szene und Nischenkultur in Heilbronn. Veranstaltungsteilnahme. Er ist bekannt für seine Teilnahme an verschiedenen Kunstveranstaltungen. Unter anderem zum Beispiel dem etwas anderen Weihnachtsmarkt. Kunst und Gesellschaft. Er betont die Bedeutung von Kunst in der Gesellschaft und die Notwendigkeit, Künstlern Raum zu bieten. Familienvater. Natalis ist auch Familienvater. Seine Tochter wird bald eingeschult. Die habe ich ihm gegeben. Kunst und Familie. Es wäre interessant zu erfahren, wie Natalis seine Rolle als Vater und Künstler miteinander verbindet. Oder ob. Kreative Herausforderungen. Er hat in der Vergangenheit von den Herausforderungen gesprochen, die mit der künstlerischen Arbeit verbunden sind, einschließlich kreativer Blockaden. Zukunftspläne. Angesichts seiner vielseitigen Interessen und Projekte wäre es spannend zu erfahren, was er für die Zukunft plant, sowohl künstlerisch als auch persönlich.
Okay, schon mal Haufen Holz. Ich glaube, größtenteils könnte ich das jetzt so unterschreiben bzw. mitgehen. Genau, okay, kreative Blockaden, das kommt mir jetzt etwas spanisch vor. Da muss ich ehrlich sagen, hatte ich zum Glück bisher noch nicht. Ist eher so, dass ich zu viel in meinem Kopf habe und nicht weiß, wie und wann ich die Sachen umsetzen soll und kann. Aber ja, also vom Grunde her ist da doch einiges an Wahrheit drin. Ja, hat er gut gemacht.
Okay, ja. Dann bin ich beruhigt, dass ich hier keinen Stuss vorgelesen habe. Geh mal chronologisch vor. Bist du hier in der Stadt aufgewachsen, im Landkreis? Wo kommst du her? Wo hast du deine Kindheit und Jugend verbracht? Und war die glücklich auf grünen Wiesen und in Wäldern? Oder bist du ja Stadtkind aus dem Problembezirk? Erzähl mal.
Ja, ich bin in der Tat in Heilbronn geboren, bin in Neckarsulm aufgewachsen und ja, habe da dann auch eigentlich eine Zeit lang gelebt, Schule besucht. Hat dann immer ein bisschen geswitcht, ich bin ein paar Mal umgezogen, meine Eltern haben sich getrennt und dementsprechend war ich dann mal bei meiner Mom, mal bei meinem Vater irgendwie, also so.
Aber alles genau, hier in der Region?
Alles hier in der Region, in Neckarsulm, in Ammerbach, in Erlenbach, also so quasi hier in der Umgebung, genau. Und ja, also dementsprechend ist gar nicht so wirklich ein Stadtkind. Dorf wäre auch zu viel gesagt, also einfach, sage ich mal so, die Mitte. Also ich war in Neckarsulm, war in Heilbronn unterwegs und genau, habe hier in Neckarsulm auch die Schule besucht. Ja.
Und gab es in Neckarsulm erstmal so genug Reize für dich, da zu bleiben und nicht sofort den Bus oder das Fahrrad Richtung Heilbronn zu nehmen? Also Hip-Hop war ja in Neckarsulm stark, zumindest in den 90ern, Anfang der Nullerjahre bestimmt auch. Wie war das?
Es gab eigentlich schon, wir hatten hier eigentlich schon eine ganz gute Szene, beziehungsweise ich bin recht früh mit 14 in die Skater-Szene hier unten in Neckarsulm reingerutscht. Wir hatten einen kleinen Park mit einer Miniramp.
Am Pichterich?
Und oder? Genau, Pichterich hinten, am quasi Aquatoll-Parkplatz. Und ja, da haben wir uns eigentlich getroffen irgendwie, waren skaten, haben viel gemacht. Ich war der Jüngste, mehr oder minder, waren alles irgendwie schon ältere Leute. Und ja, waren da einfach skaten, abhängen, hab dann angefangen zu kiffen irgendwie, die ersten Drogenerfahrungen gemacht. Und ja, das war eigentlich so nach der Schule, was wir privat gemacht haben, beziehungsweise wo wir abgehangen sind, eigentlich dann immer am Skatepark. Und dann irgendwann, als es dann wirklich zum Feiern ging, war die Gießerei eigentlich Thema. Das heißt, dann sind wir wochenends irgendwie auf die...
Die hast du auch noch miterlebt.
Genau, die habe ich auch noch miterlebt irgendwie. Das war, ja, bin recht jung irgendwie da reingerutscht so und... War dann irgendwie auch mit 14 Jahren so mit meinen älteren Kollegen irgendwie dann in der Gießerei gestanden und habe da bei Westbam und Co. irgendwie abgejockelt. War auf jeden Fall spannende Zeit.
Du hast gerade, als ich sage, mit 14 Jahren so ein bisschen die Augen zusammengekniffen, als würdest du das deiner Tochter mit 14 nicht erlauben. Aber wie war das dann? Ne? Ich bin genauso früh, ich bin 5 Jahre älter als du, ins OM gegangen und das war... Irgendwie für die Eltern in Ordnung, beziehungsweise richtig, wo man ist, wussten sie auch nicht. Man kannte aber auch ein paar ältere Leute, also so, die nach einem geschaut haben, so ein Stück weit. Wie war das für dich da, als ja, gerade mal Strafmündiger?
Schwierig. Also ich weiß auch gar nicht, inwieweit meine Eltern dann da so weit drin waren, beziehungsweise das wirklich auf dem Schirm hatten. Es war halt einfach so, sie kannten meine Freunde irgendwie und die waren auch alle cool irgendwie. Und ich habe einfach gesagt, ich bin irgendwie bei denen unterwegs, übernachte mal oder das hat dann soweit alles gepasst und irgendwie bin ich dann doch damit
durchgekommen. Die Klamotten haben doch nicht nur nach dem Zimmer von deinen Kumpels gerochen, sondern wahrscheinlich nach Nebelmaschine und Co.
Ja, irgendwie hat es funktioniert. Also okay. Ja, ich frage mich das im Nachhinein ab und zu auch manchmal.
Hat es dir geschadet? Hättest du jetzt so im Nachhinein gesagt, wenn ich da erst mit 16 oder 18 das erste Mal einen Fuß in den Club gesetzt hätte, wäre es besser? Oder?
Ich finde es super schwierig. Ich bin da auch sehr ambivalent. Also ich finde es einerseits ganz gut, dass ich das mitgemacht habe irgendwie, dass ich das auch früh mitgemacht habe. Andererseits denke ich auch, ich habe mir da bestimmt einige Hirnzellen irgendwie weggeballert so und hätte vielleicht auch nicht so früh sein müssen. Am Ende vom Tag bin ich gesund, hat alles gepasst, also dementsprechend ist es okay, aber ja, war halt so. Und die Jugend, ich denke, wir wissen es alle, da passieren einfach auch viele Sachen, die so ja, nicht auf dem Schirm waren oder ja.
Ja, ich frage nach, weil wir haben beide Kinder. Meine Große, die wird jetzt 11 Ende des Monats. Und demnach habe ich schon ein paar Schulelternabende hinter mir. Du hast alle noch vor dir. Aber dann gab es auch hin und wieder mal die Diskussion unter uns Eltern, wie sehr unsere Elterngeneration sozusagen so einen Kontrollimpuls hat, wo die Kinder sind, was sie machen, was erlaubt wird, wie weit sie sich irgendwie vom Haus oder aus dem Blickfeld entfernen dürfen, etc. pp. Ich würde mit Sicherheit auch nicht irgendwie alles erlauben, was wir damals gemacht haben. Also mein Kumpel wurde mit 3 in den Bus gesetzt, um 8 Kilometer in den Kindergarten zu fahren. Also im Landkreis, aber der war 3. Da kommt ja heute wirklich niemand drauf, der ein 3-jähriges Kind hat. Deshalb frage ich, wie siehst du das? Bist du da auch mehr der Kontrolletti als deine Eltern? Musst du da entspannter werden? Haben sich die Zeiten verändert? Das sagen ja auch viele, aber...
Ich weiß nicht. Also klar, ich denke, Zeiten ändern sich so oder so. Das heißt, wir sind wiederum eine andere Generation. Wir werden die Sachen anders machen, wie unsere Eltern da davor und wie unsere Großeltern es davor gemacht haben. Aber ja, wahrscheinlich, denke ich, ist auch Typsache. Ich bin jetzt, glaube, also wenn ich dann teilweise überlege, okay, wie wäre es, wenn jetzt meine Tochter irgendwie mit 14 um die Häuser zieht, ich glaube, ich hätte dann vielleicht schon auch mehr Respekt und irgendwie Unsicherheit oder vielleicht auch Angst, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich kann noch nicht in meine Eltern reingucken, wie das denen früher ging. Aber nee, wird auf jeden Fall spannend. Also, und ich denke, es ist ja immer so eine Mischung einfach auch aus, ja, irgendwie gucken, leiden und halt einfach dann auch ziehen lassen. Also spätestens in die Jugend ist es halt soweit und dann, ja, machen sie eh. Also
meine Mutter hat mir gesagt, sie konnte immer erst so richtig entspannt einschlafen, wenn sie sozusagen die Tür gehört hat und wie der Schlüssel ins Schloss gegangen ist. Also Sorgen haben sie sich damals auch gemacht, aber irgendwie anders, ich weiß es nicht, der Freiheitsgrad war größer. Hat für dich schon als Kind Kunst oder Gestalten, gestalterisch arbeiten, irgendwie was mit Stift auf Papier, ich gehe mal davon aus, zu bringen, eine Rolle gespielt? Gab es da im Elternhaus oder in der Verwandtschaft, im Bekanntenkreis sozusagen Vorbilder oder kam das später?
Nee, also ich denke, ich glaube, das macht da wirklich jedes Kind. Also sobald es das irgendwie kann und sich ausdrücken, also es will sich ja ausdrücken irgendwie und wenn es dann sprechen kann oder schon Laute hinkriegt, dann ballert es halt raus. Wenn es einen Stift in die Hand kriegt, dann zeichnet es irgendwie oder eine Kreide.
Aber man merkt ja auch dabei, wie viel Spaß das einem macht. Also mich hat ein Ball mehr fasziniert als ein Stift zum Beispiel. Also ich habe auch mal was aufs Papier gekritzelt, aber so die Freude war dann da nicht so groß. Ja. Also das meine ich, hast du...
Nee, also ich war auf jeden Fall auch, sag ich mal, sportlich. Bewegung hat mir immer getaugt, das musste ich machen irgendwie. Aber das Zeichnen war definitiv auch oder das Malen von Anfang an da irgendwie. Ich habe da Bock gehabt und habe das auch, ja, glaube ich, gut betrieben in meiner Kindheit. Genau, also war da schon am Start. Und ja, mit der Jugend ist es dann so ein bisschen irgendwie... sag ich mal, weniger geworden, wenn dann auch die Schule kommt und irgendwie andere Interessen und Co. Und genau, es war aber trotzdem so im Hinterkopf immer da. Und genau, als es dann irgendwann auch darum ging, okay, wie sieht es beruflich aus oder was für Möglichkeiten gibt es, was kann ich machen, hat sich dann halt angeboten, in die Richtung Grafik und Design zu gehen. Und
aber du hast dann gar nicht die ganze Zeit über irgendwie in der Freizeit intensiv gezeichnet oder du warst mit Skatern unterwegs, da trifft man auch wahrscheinlich DJs und Rapper und Co. und die Sprühdose ist nicht weit. Das sind ja so Wege, die man dann öfter hört, irgendwie, wie es dann zum Beruf geworden ist.
Oder nee, gar nicht. Also ich war dann zwar auch mit meinen damaligen Kumpels irgendwie beim Skaten so, da hat sich auch, oder war dann auch gerade in Neckarsulm irgendwie die Hip-Hop-Szene, da gab es das House 5 irgendwie unten. An Gleisen irgendwie, wo wir auch gehockt sind und wo auch halt viele, viele Graffiti-Leute da waren irgendwie, viele Rider und wo ich es auch einfach immer wieder gesehen habe so und mich hat es auch echt gecatcht so, also ich fand es mega. Aber ja, irgendwie...
Kamst du nicht auf genau, die Idee, das auch mal selber
na, was heißt auf die Idee? Ich habe dann schon ab und zu mal eine Kanne in die Hand genommen, war ab und an ein bisschen tecken und so, aber das war es dann auch so. Also richtig wirklich so malen mit Sprühdosen, das war für mich irgendwie nie richtig spannend. Mhm. Also wie gesagt, ich feier's, ich finde es auch mega gut so. Und,
also dass du damals schon die Flyer gestaltet hast für irgendwelche Skate-Contests
oder nee, Jams nee, das gar nicht. Also ja, das also wirklich so in der Jugend und so, das war da echt, also da... war das ganze Zeichnen und Gestalten irgendwie erstmal komplett eigentlich weg. Und genau das kam dann erst wieder, als ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich mache jetzt meine Ausbildung, beziehungsweise klar, ich habe in der Schule immer wieder irgendwie wahrscheinlich alle Bücher vollgezeichnet und alle Hefte, aber dass
Kunst
ich wirklich...
Kunst eins oder auch nicht?
Nee, teilweise auch vier, also genau, ich genau oft hocken geblieben und so, Problemkind, genau, ich hatte dann
aber nicht wegen Kunst hocken geblieben.
nee, es ist Komplettpaket so, genau, und ja, dementsprechend auch eine bewegte Schulkarriere gehabt, aber ich habe es dann doch irgendwie hingekriegt.
Und wo hast du denn deine Ausbildung gemacht?
Ich habe dann meine Ausbildung genau hier im Kolbing gemacht, also an der Schule für Gestaltung, dreijährige Berufsausbildung. Und ja, genau, habe dann da einfach so ein bisschen reingefunden, habe dann gemerkt, okay, was es da alles für Möglichkeiten gibt irgendwie in dem ganzen großen Bereich der Gestaltung. Und ja, habe mich dann einfach so mit dem Zeichnen auch mehr auseinandergesetzt, habe da irgendwie geguckt, habe geübt, habe es natürlich in der Schule mitgekriegt irgendwie. Genau, da war auch der Uli Peter, der ist jetzt noch da, irgendwie mein damaliger Zeichenlehrer und auch hier Künstlerkollege irgendwie, der da gut was reißt. Und ja, hab da halt einfach dann geguckt, angeknüpft, die Internetgeschichte, dann hat's angefangen, den ganzen Foren irgendwie, Konzeptart, hab mir Tutorials angeguckt, hab halt angefangen, digital zu zeichnen, zu malen irgendwie und mir das halt alles ein bisschen drauf zu schaffen. Und ja, so hat es dann eigentlich alles begonnen. Ja.
Okay, und wusstest du schon während der Ausbildung am Kolping? Also wie ging es danach weiter? Erstmal klassisch in irgendeine Agentur oder irgendeine Klitsche und da der Grafiker,
nee,
Kommunikationsdesigner?
Nee,
oder wusstest du früher, dass du so in die künstlerische, freiere Richtung gehen?
Ah, das war immer schwierig irgendwie. Also irgendwie wusste ich nie so ganz, was ich machen möchte. Und mit dem, ja, Kunst, das war immer irgendwie ein bisschen zu weit weg. Und auch mit den Ausstellungen und hier und da. Ja, deswegen war ich anfänglich eher schon so, dass ich gesagt habe, Illustration, so angewandte Grafik, irgendwie Zeichnung, fände ich ganz spannend. Dann war halt auch gerade so dieser ganze Hype, sag ich mal, ich bin auch Videospieler, Gamer irgendwie, so Konzeptart fand ich immer super geil, also wirklich für Videospiele Charaktere entwerfen, so genau, hab dann da einfach immer wieder geguckt und bin dann nach der Ausbildung, habe ich ein Studium angefangen, habe einen Bachelor gemacht in Schwäbisch Hall damals an der Hochschule für Gestaltung. Der Studiengang, der hieß Kulturgestaltung. Das heißt, es war dann auch nochmal recht unspezifisch, also wirklich so von allem ein bisschen. Wir hatten Kunst, angewandte Gestaltung, wir hatten Phänomenologie, wir hatten Ästhetik, wir hatten Kulturmanagement, wir hatten Museumspädagogik, also einfach so wirklich ganz, ganz viele Sparten, sehr interdisziplinär angelegt. Und das war dann auch ganz cool so, weil ich dann wirklich da nochmal so ein bisschen theoretisch einfach gucken konnte, was gibt's irgendwie auch in der ganzen Kunstwelt, in der Gestaltung, wie kann man einfach auch Projekte realisieren und ja, auch was die freie Arbeit angeht, künstlerische Projekte, haben wir da eigentlich spannende Sachen gemacht. So. Und genau, da habe ich dann das erste Mal auch gemerkt, so, okay, freie Kunst, das ist schon auch was, was mir taugen könnte. Und ja, bin dann eigentlich seitdem auch wirklich so zweigleisig unterwegs. Also wie gesagt, seit 2008 war ich dann fertig mit dem Studium, habe den Bachelor gehabt, habe mich dann auch gleich selbstständig gemacht und war ab da als freischaffender Illustrator unterwegs und habe halt nebenher immer wieder freie Projekte gemacht, genau.
Und wann hast du dich das erste Mal gegenüber irgendwie jemandem, der dir gegenüber steht oder sitzt, als Künstler bezeichnet?
Ah, es ist schwierig, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also das war auch für mich immer irgendwie eine ganz, das ist nach wie vor sehr ambivalent irgendwie. Also weil klar, es gab dann immer einmal den künstlerischen Aspekt, wo ich halt sage, okay, ich bin jetzt hier und ich mache freie Arbeiten. Und dann, ja, wie gesagt, diese angewandten Auftragsgeschichten so. Und ja, ist ja nach wie vor, gibt es immer wieder Situationen, wo das irgendwie komisch ist. Also ich will das nicht sagen, das eine ist jetzt irgendwie das Shit, aber ja, ich könnte mich jetzt auch nicht für eins entscheiden. So. Also, Genau.
In deinem aktuellen Projekt, kann man sich auf YouTube anschauen, kommen wir nachher auch nochmal konkret dazu, beziehst du dich nicht nur auf Heilbronn, sondern schon auch auf so ein paar Popkulturphänomene, also viel aus dem Hip-Hop. Ich habe noch nicht die ganze Serie gesehen, nur ein paar Ausschnitte. Welche Musiken haben dich früher irgendwie beeinflusst? Bist du auch so ein MTV-Kind? Handy gab es ja wahrscheinlich auch noch nicht. Nee, gab es nicht in der Gießerei. zumindest kein Smartphone. Was davon beeinflusst vielleicht dein Schaffen bis heute?
Ja, also so von der musikalischen Prägung.
Oder Filme oder Videospiele.
Ja, also musikalisch bin ich eigentlich ganz, sag ich mal, dann klassisch so irgendwann mit Hip-Hop aufgewachsen und das hat mir einfach getaugt so, das hat mich gecatcht und haben wir eigentlich immer dann so wirklich nebenher gehört, teilweise den Ghetto Blaster einfach da gehabt oder halt damals noch mit dem Walkman irgendwie halt haben wir die Tapes gehabt. Oder halt so irgendwie dann daheim beim Chillen irgendwie gehört. Und ja, wenn wir dann weg waren, dann war es halt Technomucke irgendwie in der Gießerei oder wie gesagt im Ohm oder Unique oder wie sie dann alle hießen, die Schuppen so. Genauso, das war eigentlich dann früher so eigentlich meine Ausrichtung. Und so einfach mit den Jahren ist halt auch immer mehr geworden. Irgendwann kriegt man dann mit, okay, was gab's hier, was gab's da, dann kriegt man irgendwie mal die Rockmusik mit und dann kommt Brockrock und dann kommt dies und dann kommt das und dann, es gibt ja so viel spannende Sachen und ja, da muss ich dann auch ehrlich sagen, ja, wie gesagt, was gut ist, höre ich, aber jetzt, weil du auch gefragt hast, klar, Tales of the Undead Beats ist definitiv ein Projekt, wo halt gerade die Hip-Hop-Kultur im Endeffekt viel referenziert irgendwie, beziehungsweise zum Thema hat und ja, dementsprechend spielte auch die Hip-Hop-Musik bzw. der Rap eine Rolle und genau dementsprechend auch der Soundtrack und genau die ganzen Referenzen drin. Mhm. Ja.
Und jetzt gucke ich mal kurz hier meinen Fragenkatalog. Gab es denn hier in Heilbronn, du warst ja auch noch relativ jung, als du dann am Kolping warst und vielleicht dich wieder ein bisschen mehr mit Gestaltung, Kunst etc. Auseinandergesetzt hat. Irgendwelche Leute aus der Kunstszene, die dich irgendwie auch inspiriert, beeinflusst haben, da mehr in die Richtung zu denken? Also es gab einen Sergej früher hier, auch viele Writer, viele Sprüher, auch andere Künstler. Also bist du dann ab der Zeit beim Kolping auch da tiefer in die Heilbronner Szene rein? Und wie hast du die wahrgenommen früher? Oder bist du erst sozusagen ab 2008?
War auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und ja, du hast jetzt den Sergej erwähnt irgendwie, klar, der war da. Ich hatte dann auch damals, als wir am Kolping waren, hat man so eine kleine Crew irgendwie, kleines Kollektiv, VR, Vector Riots haben wir uns genannt. Das war der Wolfram Kornemann, mit dem ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, der Norman Stoll noch, der eine Klasse über mir war, mit dem ich auch später studiert habe. Und wir haben zusammen ja so eine Mixtur, sag ich mal, aus Raumgestaltung, Street Art, Graffiti irgendwie gemacht und waren dann ein bisschen unterwegs und ja, haben dann auch gerade, als der Sergej halt hier aktiv war, eigentlich bei ihm dann immer wieder was gemacht. Also im Basement Hizid war ja seine Galerie, die er aufgemacht hat. Da hat man in der Tat die erste Ausstellung bei ihm drin. Genau, ich glaube 2005 war das oder so, ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir halt immer wieder geguckt, dass wir uns da in der Szene einfach bei Aktionen etc. mitmachen und ein bisschen gucken. Und ja, haben da einfach geschaut, was geht. Es gab ja dann noch das Blem-Blem irgendwie, wo das Herge gemacht hat, wo wir dann auch teilweise mit drin waren bei Gruppenausstellungen etc. Und ja, daraus hat sich dann ja auch später... als der Sergej dann das Blem-Blem zugemacht hat irgendwie und Heilbronn verlassen hat, das Multimono entwickelt, wo ich dann mit Sandra Mirsa zusammen gemacht habe. Und genau dementsprechend habe ich da schon zu der Subkultur in Heilbronn und gerade so 2005 bis 2015 irgendwie, da ist viel passiert und war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ja.
Und warum habt ihr dann das Multimono aufgemacht? Also hast du gesehen, so Sergej mit seiner Galerie oder mit dem Ladengalerie, das funktioniert? Oder ist es schön, wenn man so einen Raum hat und sich da ein bisschen ausleben kann? Oder ist einfach wichtig, dass so ein Angebot in Heilbronn weiter bestehen bleibt oder so ein ähnliches in dem Geist zumindest?
Ja.
Was hat dich...
Nee, so war es in der Tat.
Also, bewogen. Sandra Miasa war noch mit
genau.
dabei.
Nee, es war in der Tat so. Also Sergej hat wirklich massiv viel gemacht so und da auch nochmal wirklich größten Respekt so, was er hier gerissen hat so und einfach auch als Künstler und so, er macht einfach so dermaßen gutes Zeug so und hat halt wirklich, ja, hier in Heilbronn echt gute Sachen gemacht, hat einfach so das Basement Hizid mit aufgemacht, das Blem Blem hat er dann mit der Sandra zusammen in der
Neben hat er ja auch noch gemacht.
Genau, das Kasus mal und einfach so viel Zeug irgendwie und war dann ja im Komplex, also hat das Komplex dann aufgemacht neben Mobilat mit der Sandra und mit dem Wolfi und wo es ja auch Ausstellungen gab, es gab Konzerte, das Blem Blem war drin mit einem kleinen Kaufraum etc. Und das war einfach, fand ich auch so ein wichtiger Spot für Heilbronn, für die Subkultur irgendwie. Und als dann klar war, okay, das funktioniert so einfach nicht mehr in der Konstellation und dass er halt weggeht, dann war schon klar, hey, also aufgeben kann man das nicht so. Und dann haben wir halt überlegt, es gab ja auch noch ein paar Leute irgendwie, wie der Auto Norman oder die Biene oder die Annika oder so aus dem, sag ich mal, weiteren Kreis, wo da irgendwie von Anfang an mit dabei waren und immer wieder partizipiert haben, wo wir gesagt haben, komm, kriegen wir es irgendwie hin vielleicht, das in welcher Form auch immer so weiterzumachen. Haben dann halt Sandra und Wolfi haben die Kneipe behalten, haben nach wie vor Konzerte gemacht. Wir haben das Blem Blem quasi umgebrandet beziehungsweise einfach daraus einen neuen Laden gemacht, das Multimono, ein Label. Und ja, haben dann einfach da geguckt, dass wir einfach das weiterführen und gucken, dass halt nach wie vor dann noch so ein Spot ist, wo man in Heilbronn hin kann, genau.
Mhm. Den Zeitraum, den du jetzt beschrieben hast, das sind ja so grob 15, 16, 17 Jahre, so je nachdem, ab wann man loszählt. Wie hast du Heilbronns Entwicklung, gerade was Kunst, Kultur, Kreativität und so weiter angeht, wahrgenommen in den 15 Jahren? Ist es besser geworden? Gibt es immer noch Grund genug zu meckern? Also ein paar Sachen sind ja besser geworden. Es gibt jetzt höhere Fördergelder zum Beispiel, die man beantragen kann. Und auch unterschiedliche Förderprogramme, was es vorher so nicht gab, etc. pp. Trotzdem hört man ja immer wieder, Heilbronn, da könnt A, von der Stadt oder der Verwaltung mehr für die Kreativen getan werden. Es könnte überhaupt mehr Kreatives stattfinden, ob von Einzelhandel oder Veranstaltungskonzepte oder so Ladenkonzepte oder Pop-up oder was auch, also so der ganze Strauß da. Ja. Geht es in die richtige Richtung? Stagniert? Du warst ja die ganze Zeit dabei und mittendrin. Irgendwie.
Ja, klar. Es entwickelt sich definitiv was. Also auch wenn du wieder Pop-Up ansprichst, hatten wir auch mit Multimono gemacht, auch Hafenmarktpassage etc. haben da Pop-Up-Stores gemacht, dann auch mit Philipp Gionka und Co. irgendwie und einfach geguckt, dass wir da einfach gucken, wo man einfach noch einen Platz hat in der Stadt, beziehungsweise irgendwie was machen kann. Nee, ich glaube, das geht schon in eine richtige Richtung und ich bin auch der festen Überzeugung, dass hier immer eine wirklich gute Qualität war an Kunst und Kultur. Die Sache ist halt, irgendwann gehen die Leute so und das kann ich auch niemand verübeln. Ganz klar, Heilbronn ist jetzt auch nicht so super spannend.
Aber warum bist du geblieben?
Warum bin ich geblieben?
Du warst nie weg, ne?
Nee, ich war halt in Hall studieren, wobei das ist ja auch ein Steinwurf. Also dementsprechend, ich war jetzt nie wirklich, wirklich weg. Genau, sehe ich auch so. Das hat mehrere Gründe. Also einmal bin ich einfach kein Großstadtmensch. Also das ist mir einfach too much. Und ja, ich habe hier einfach so infrastrukturell, familiär, etc. einfach habe ich die besten Voraussetzungen, um das zu machen, was ich machen möchte irgendwie. Das heißt, ich habe hier meine Family irgendwie, ich habe eine Wohnung, ich habe ein geiles Atelier, ich habe eine Siebdruckwerkstatt, ich habe Bahnanbindung, ich habe ja, irgendwie Großeltern sind da, Freunde sind da, es gibt's Internet, wenn man mal was machen will, man ist am Weinsberger Kreuz, kommt überall hin. Also ich kann hier einfach alles machen und ja, ich finde es dann natürlich auch schade oder ist halt immer so eine Sache. Natürlich, wenn man wo unzufrieden ist, dann sagt man halt, okay, entweder ich mache hier einfach was und verbessere die Lage oder ich sage, ich gehe woanders hin und gucke, dass ich da halt mein Glück finde oder da das vorfinde, was ich suche. Und ich habe mich halt dafür entschieden, hier zu bleiben erstmal. Und ja, das passt für mich auch. Also und wie gesagt, du hast schon gesagt, ich glaube, Heilbronn entwickelt sich schon auch weiter.
Also glaubst du, im Vergleich zu vor 15 Jahren gibt es heute für Kreative, Kreativschaffende ein paar mehr Gründe, drüber nachzudenken, nicht sofort den Gedanken an woanders hinziehen, größer werden zu lassen?
Ah, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also so viel hat sich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verändert. Aber und das ist auch nach wie vor, glaube ich, der ganz große Nachteil von Heilbronn, dass wir hier halt irgendwie, es ist jetzt schon Universitätsstadt irgendwie, wir haben einfach eine riesen Hochschullandschaft, aber wir haben halt nach wie vor keine wirklichen Geisteswissenschaften. Also irgendwie ist so ein bestimmter Part an Menschen, an Kulturinteressierten auch irgendwie, die hier in Heilbronn, glaube ich, in der Minderheit ist so. Und ich glaube, da bräuchte man einfach ein paar Prozent mehr so, dass da auch sich kulturell irgendwie mehr entwickelt so und mehr entstehen kann. Weil ich habe einfach das Gefühl so, ja, wir sind halt einfach Wirtschaftsstandort so. Also Wirtschaft, das geht immer und wie gesagt, jetzt grundsätzlich Bildung auch, aber halt in eine andere Richtung, die man natürlich braucht irgendwie, die jetzt für mich aber jetzt nicht so interessant ist. Also,
Wir waren bei deinem professionellen Schaffen. Erste Ausstellung 2005, hast du gesagt. 2008 fertig gewesen mit der Ausbildung, habe ich es richtig im Kopf noch. Also 15 Jahre und das aktuellste Projekt eben Tales of the Undead Beats.
Genau. So.
Kannst du die 15-jährige künstlerische Reise so ein bisschen zusammenfassen? Wo findest du... wie hast du dich weiterentwickeln? Welche Themen interessieren dich heute bezüglich deines künstlerischen Schaffens, die es damals noch nicht getan haben? Was inspiriert dich, beeinflusst dich zu deiner Arbeit?
Ja, wie kann man es sagen? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass ich früher, als ich auch angefangen habe, noch sehr oberflächlich gedacht habe, also wirklich auch so vom wie es aussieht, was ich tue, wie kann man sagen?
Also das Produkt oder wie du aussiehst beim Tun?
Nee, wie ich Bilder male, wie ich Bilder zeichne, wie ich gestalte, in welchem Stil die sind irgendwie etc. Also das war mir da wichtiger, dass die einfach gut ausgearbeitet sind, dass die technisch irgendwie einwandfrei sind und dass ich halt da wirklich schaue, dass ich mich immer weiterentwickle und ja, einfach immer besser werde. Dementsprechend war da die Story irgendwie oder die Inhalte jetzt eher mal sekundär, sage ich. Also und das hat sich jetzt schon mit der Zeit eigentlich dahin entwickelt, dass mir jetzt das Geschichtenerzählen eigentlich wichtig ist. Also dass ich schon mehr überlege, okay, also früher war es so, ich habe gedacht, boah, ich will jetzt einfach ein geiles Bild malen so oder zeichnen oder ich will ein Konzept machen oder. Und dann habe ich das gemacht und habe halt geguckt, habe gezeichnet. Und jetzt ist es eher so seit ein paar Jahren, dass ich halt überlege, okay, ich habe eine Idee, ich habe eine Story, ich habe eine Geschichte, ich habe ein Thema und schaue dann einfach, wie ich es umsetze. Also das heißt, einmal wirklich thematisch, inhaltlich und andererseits glaube ich auch, was so die Medien angehen, mit denen ich arbeite, ist es auch vielschichtiger geworden. Und genau.
Und geht es aber so weit, dass du sagen würdest, also im Vergleich zu den Anfangsjahren, wenn die Story so richtig geil ist, dann muss das Illustrierte oder das visuelle Produkt, das am Ende bei rauskommt, technisch nicht ganz 100% einwandfrei sein?
Nee, gar nicht. Also da bin ich wirklich ganz straight und sage, nee, dann, wie gesagt, es muss immer einfach top sein. Also da habe ich auch einen hohen Anspruch, was dann teilweise auch ein bisschen schwierig ist, weil ich mich dann oft auch, glaube ich, in Details verfange, die vielleicht einfach dann die Rezipientin irgendwie vielleicht nicht so sieht oder gar nicht wahrnimmt. Aber für mich ist dann irgendwie...
80-20-Regel anwenden.
Einfach, genau, ich hocke halt dort und hau dann irgendwie 3 Stunden irgendwas in den Rechner, wo am Endeffekt keine Sau interessiert. Aber irgendwie für mich ist es in dem Fall anscheinend wichtig, genau.
Und dann dein aktuellstes Projekt. Jetzt versuche ich es beim ersten Mal gleich richtig auszusprechen. Tales of the Undead Beats.
Genau.
Ich habe gelesen, seit 2015 arbeitest du da dran. Das sind 8 Jahre.
Genau, also Haufen Holz, genau,
viele Pixel geschubst. Erzähl mal grob die Geschichte, also ja, Zombies in Heilbronn und Hip-Hop spielt auch eine Rolle und das Ganze in einer Optik eines Videospiels aus den 90ern und das als Video, das man sich auf YouTube anschauen kann.
Genau, also wenn ich jetzt irgendwann erst grob umreißen müsste, probiere ich es immer so, also Tales of the Undead Beats ist eine Mischung aus einer Hip-Hop-Mockumentary, aus einem Zombie-Trash-B-Movie-Plot mit einer Prise Heimatfilm und das Ganze sieht aus wie so ein Walkthrough von einem 16-Bit Super Nintendo-Spiel. Genau, das ist eine Mini-Webserie, das heißt 6 Staffeln, 2 davon sind schon draußen, die gibt es auf YouTube, kann man sich angucken. Und genau, da bin ich gerade dran, bin am Produzieren, mache das, wie du es richtig gesagt hast, schon seit 2015. Das Projekt spielt auch 2015 und ja, angefangen hat es eigentlich so...
Da waren wir noch Fußball-Weltmeister.
Oh ja, ist egal, ist mal Basketball-Weltmeister, ist wichtiger. Ja,
sehr gut.
Genau, ja, nee, aber das hat eigentlich angefangen mit so einer kleinen Idee, mit einem GIF. Ich habe ja irgendwie ein GIF gemacht mit 3 Kollegen irgendwie, mit dem Peter Rock, mit dem Brad Pitch und mit dem Ermann, damaliger MC-Kollege, hab die irgendwie so im Pixel-Style in einen Cadillac gehockt mit einem Joint und hab die irgendwie wackeln lassen und genau, fand's witzig. Und hab dann gedacht, okay, irgendwie daraus möchte ich gern was machen, irgendwie so, ja, Kurzfilm, whatever, irgendwie halt so einen kleinen Gimmick. Und ja, dann habe ich halt angefangen und irgendwie hat sich über die Jahre dann eine Story dazu entwickelt. Es kam dann, dass ich gesagt habe, okay, das könnte halt Bronze spielen, passt ja, ich nehme die Originalcharaktere. Dann haben sich irgendwann 6 Charaktere rauskristallisiert, die in dem Projekt drin sind. Also der Peter Rock, der Officer Bronco, Brad Pitch, Winklerino, DJ Tolshock und der Dexter. Also alles quasi DJs, die hier aus Heilbronn kommen. Und ja, die Story wurde immer komplexer, Schauplätze, etc. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, puh, habe schon ein paar Jahre dran gearbeitet, immer nebenher. Habe gemerkt, so Kurzfilm.
Zombies fehlen. Oder wie war es? Waren die von Anfang an dabei?
Die waren von Anfang an dabei, genau. Waren von Anfang an dabei. Also genau, da gibt's ja einfach, ich wollte es auch so trashig wie möglich machen. Dann gibt's ja immer die Überlegung, okay, was kann ich machen so? Und ja, entweder du nimmst Zombies oder Nazis, genau. Und Nazis habe ich nicht gebraucht.
Nazi-Zombies.
Ja, dann, genau, kann man auch machen. Aber ja, nee, und dann kamen die Zombies mit rein so. Und ja, hat sich so entwickelt. Und irgendwann war dann klar, hey, das wird mehr als ein Kurzfilm. Und mir ist dann auch ein bisschen über den Kopf gewachsen und ich habe dann gemerkt, so boah, also entweder ich muss jetzt aufhören damit, was einfach komplett scheiße gewesen wäre und das hätte ich auch wahrscheinlich nicht verkraftet, weil ich da so viel Energie irgendwie und Zeit reingesteckt habe und habe dann gesagt, okay, ich muss da jetzt irgendwie einen Weg finden, das Ding weiter beziehungsweise fertig zu kriegen und genau, dann kam...
Und das Zeug gab es damals aber schon... Als Kurzvideos bei dir auf dem Rechner oder hast du erstmal im Zeichenblock einfach Scribbles angefertigt und die Plots gezeichnet und wie hast du es erstellt? Erstmal mit dem Stift und dann digital übertragen? Oder?
Ja, ich habe erstmal, also ich zeichne ja auch schon quasi zu 90% digital. Okay, ich habe wahrscheinlich ein paar Skizzen im Skizzenbuch gemacht, habe dann aber digital angefangen, mir ein Storyboard zu machen mit der groben Story irgendwie, mit ein paar Keyframes irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, hier, da, Location, Charaktere, etc., habe dann grob die Story gehabt, habe dann angefangen, die Locations zu machen. Das heißt, ich bin durch Heilbronn gejockelt, habe mir die ganzen Sachen abgeknipst irgendwie, die ich im Film haben wollte, habe mir davon die Google Maps Screenshots gemacht, dass ich sehe, wie die Straßen verlaufen, etc. Und habe dann angefangen, das alles quasi nachzupixeln, nachzubauen irgendwie. Das heißt, die Szenerien zu machen, das Footage zu machen, habe die Charaktere angefangen und so weiter und so fort. Und habe dann eigentlich so Schritt für Schritt halt angefangen, so die ganzen Inhalte erstmal statisch zu bauen. Habe schon mal angefangen, ein paar Loops zu machen und so. Und genau, als ich dann wirklich alles fertig hatte, ja, ging es dann darum, wirklich auch mehr reinzustecken und auch mehr, ja, oder einfach das Ding irgendwie jetzt, ja, also ich habe einfach immer wirklich nur, kannst du dir vorstellen, ich habe dann irgendwie alle zwei Wochen mal ein paar Stunden dran gearbeitet oder eher dann, wenn es in die Wintermonate ging, habe ich wieder mal so einen Block gehabt, wo ich dann mal einen Monat mehr dran gearbeitet habe, aber jetzt nicht, dass ich da Strecke machen konnte, genau. Und dann war es, lass mich überlegen, 2021, 2020, weiß ich auch schon gar nicht mehr.
Corona.
Genau, Corona. Und ich hatte die Möglichkeit, in Darmstadt beim Diplomstudiengang einzusteigen im fünften Semester im Hauptstudium und dort mein Diplom zu machen in Kommunikationsdesign. Das Ganze komplett von daheim irgendwie wegen Corona und konnte halt dann in vier Semestern irgendwie das machen, sodass ich wirklich Family und auch mein Job irgendwie und die Schule noch so weit mit hinkriege. Und habe dann halt gedacht, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Ich gucke, dass ich Tales of the Undead Beats einfach als ja, Abschlussprojekt quasi ja, anfange, beziehungsweise das irgendwie da integrieren kann. Habe dann überlegt und habe mir gesagt, okay, ich habe jetzt eigentlich, ich habe die Story, ich habe so gut wie das ganze Footage. Jetzt mache ich als Diplomthema einen Trailer dafür und erarbeite diesen Trailer. Für den Trailer brauche ich eigentlich schon ganz viel Bewegtbild. Das heißt, ich habe schon die ersten Tests, beziehungsweise gucke, wie es mit der Animation geht. Das hatte ich davor noch nicht gemacht. Und ja, habe mir dann so einfach einmal die Zeit verschafft, aber natürlich auch den Druck, dann zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Trailer, den droppe ich dann. Und wenn ich das mache, dann muss ich das Ding eh fertig machen irgendwie, sonst wäre es ja scheiße, genau. Und ja, habe dann halt angefangen und bin jetzt die letzten zwei Jahre einfach gut am Buckeln so. Und genau, schaue, dass ich das Projekt jetzt einfach dieses Jahr soweit fertig kriege. Und genau, sind auf einem guten Weg. Die Hälfte ist geschafft quasi. Nächste Woche kommt die dritte Staffel raus. Und genau, zum Ende des Jahres sollte das dann, wenn alles gut läuft, draußen sein, komplett.
Ja. Wird das Projekt irgendwie gefördert von irgendeiner Stelle, Institution? Hast du Förderung beantragt? Das ist die andere Frage.
Ich habe Förderung beantragt, genau. Ich habe eine Strukturförderung von der Stadt irgendwie beantragt, die ich auch bekommen habe. Das heißt, Stadt Heilbronn, die unterstützt mich da. Deswegen auch nochmal, ja, Shoutout, wunderbar. Das ist so einzigste Ding, wo ich mir dann so ein bisschen irgendwie Zeit habe freischaufeln können, beziehungsweise Zeit eigentlich nicht. Sind ja einfach auch viele Kosten, die da irgendwie mit verbunden sind. Gerade wenn es jetzt so, sage ich mal, auch in die Bewerbung geht oder wenn es zu Veranstaltungen, Aktionen kommt. Genau, aber ansonsten, genau, hat die Stadt ein bisschen was zugeschossen und ansonsten, ja, mache ich es halt einfach, sage ich mal, in meiner Freizeit, beziehungsweise, ja, bei mir halt im Büro. Ich habe die letzten zwei Jahre geguckt, dass ich mir einen kleinen Puffer anspar, von dem zehre ich jetzt gerade und genau, da wird es noch zwei Monate reichen und dann, genau, hoffe ich, dass alles gut ausgeht.
Muss wieder buckeln gehen.
Genau, genau. Ja.
Und du zeigst die Serie auch im Arthouse-Kino mal?
Genau, also es ist jetzt so, wie gesagt, Staffel für Staffel, die neuen Staffeln kommen jeden Monat, also im monatlichen Turnus, immer so am dritten, vierten Freitag.
Und wie viele Staffeln kommen da?
Sechs, also sechs gibt es insgesamt, wie gesagt, zwei haben wir gerade, dritte kommt nächste Woche, also sechs Staffeln gibt es. Mhm. Dato wird die letzte Staffel dann im Dezember rauskommen und im Dezember, Anfang Dezember, gibt es dann auch zwei Aufführungen im Arthouse-Kino. Das müsste das 7. und der 8. 12. sein, wo dann das komplette Projekt, also der komplette Film, zweimal zu sehen ist. Mhm. Genau. Parallel dazu gibt es auch eine Ausstellung in der Zigarre hier im Schettach, wo ich einfach so von den Hintergründen etc. einfach einiges ausstelle, einiges zeige. Und genau, ein paar Aktionen irgendwie mit DJs etc.
Und wann findet das statt nochmal?
Die Kinogeschichte?
Kino oder? Und Ausstellung.
Genau. Kino und Ausstellung. Also Kino ist am 7. und 8. Donnerstag und Freitag. Genau. Und ich denke, Dezember. Also genau. Ja. Und wahrscheinlich wird auch parallel dazu dann die Ausstellung eröffnen. Also da bin ich gerade noch irgendwie am Gucken. Aber ich denke, dass wir es wirklich so machen. Donnerstag Kino, danach in die Zigarre irgendwie. DJ-Action, Ausstellungseröffnung. Freitag nochmal das Gleiche irgendwie. Und genau, dann läuft die zwei Wochen und genau.
Ja. Kann man da nicht, ich alter Marketing-Vermarktungsfuchs, Unternehmen, die es damals gab, die es heute immer noch gibt, in die letzten drei Staffeln, die vielleicht noch ein bisschen produziert werden müssen, gegen Geld mit einbauen? die McDonald's-Filiale am Wollhaus oder sowas.
Ja,
oder immer, Lidl-Markt oder genau, Kaufland, ich weiß nicht, was es damals in Heilbronn rumstehen gab.
Genau,
das wäre eine Möglichkeit.
Ja, das ist immer so die Sache. Also grundsätzlich ist es so, dass die ganzen Locations, die sind schon safe so. Also da gibt es jetzt auch nichts, wo man groß vorbeifährt. Und ich habe mir da am Anfang wirklich vorgenommen, so hey, keine Ahnung, wenn es irgendjemand kommt und sagt, aber dies oder das. Also ich wollte es einfach von mir aus wirklich werbefrei machen. Das war mir wichtig. Und von der Story her einfach auch.
Ich hätte noch mal andere Ideen.
Genau, aber natürlich, wenn hier das jemand hört und sagt, boah, hätte richtig Bock, einfach an mich melden, genau. Und dann gucken wir mal.
Andere Idee für die Kinovorstellung. Und das kann man ja dann auch auf YouTube mit einbauen. Es läuft ja immer Werbung und auch lokale Werbung vor den Kinofilmen. Und wenn du da 2, 3 Trailer für Geld in diese Pixeloptik bauen könntest, also A, hätte ich Bock, die zu sehen, fände es aber auch ein cooles Sponsoring von so lokalen Firmen. Wenn du noch Zeit hast, denk mal drüber nach.
Nee, also auf jeden Fall eine recht gute Idee, habe ich in der Tat auch schon dran gedacht. Ich hatte auch mal überlegt, so Fake-Werbeclips einzubauen.
Irgendwie. Flachsmann.
Genau, aber definitiv, wie gesagt, Zeit wird tricky, aber vielleicht passt ja noch rein. Und am liebsten wäre mir natürlich die Elektro-Kraus-Werbung in Pixelig mit reinzumachen. Ich bin ja oft im Arthouse und da muss ich mich auch schon mal, ich habe mich gewundert, seit einem Jahr habe ich die Elektro-Kraus-Werbung nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob die sie nicht mehr schalten, aber das war immer der Highlight. Also,
aber da kannst du doch
wenn ihr mich hört, genau, sprecht mich an.
Oder musst du doch mal vorbeigehen
ja, wahrscheinlich,
und die ansprechen. Aber sowas finde ich mega. Ja. Okay, und was ist so ein Traum für dich, was die Serie angeht? Also wenn im Nachklapp irgend so ein Netflix-Scout die entdeckt und sagt, geil, die wollen wir in so einem Nischending. Also hast du so einen Gedanken oder was weiß ich, die nächste Story findet nicht mit Zombies, sondern mit irgendwie anderen Fabelwesen im Jahr 2019 statt in Heilbronn? Also so.
Ja, keine Ahnung. Also plane ich schon, das an Disney zu verkaufen, die komplette Franchise für irgendwie genau 30 Millionen. Aber genau, da muss man einfach abwarten. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht. Also das Ding steht jetzt mal. Ich bin gerade in der Produktion und da muss man jetzt einfach schauen, wie es weitergeht. Ob ich danach wirklich sage, hey, ich habe da noch Bock drauf. Und klar kann man da Auskopplung machen. Kann man irgendwie noch weitere Folgen mit reinpacken, etc. Aber ich habe jetzt wirklich so lange dran gearbeitet. Ich glaube, erstmal brauche ich da ein bisschen Abstand zu Pixeloptik und Co. Aber nee, dann muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Und genau, bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Nee, ich denke, so, was mir jetzt einfach wichtig ist und was ich auch cool fände, so, deswegen auch nochmal Appell an alle so, das ist wirklich ein Projekt, wo ich jetzt einfach 8 fucking Jahre dran arbeite, irgendwie recht viel Zeit, recht viel Herzblut reingesteckt habe irgendwie. Das heißt, wenn ihr es seht, wenn ihr es cool findet irgendwie, hier gebt ein Like, gebt ein Abo, sagt es weiter, irgendwie spreaden, einfach, dass es gesehen wird, weil dafür ist es da. So.
Ja. Den Link zu deinem Kanal, den werde ich auf jeden Fall mitposten, wenn die Folge rauskommt. Das, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall lustig und ich werde es weiterschauen. Du hast da ja einfach reale Protagonisten sozusagen in so eine Computer-Pixel-Welt transferiert. Wie haben sich die Leute denn getroffen gefühlt? Optisch, aber auch was die Rolle in der Serie angeht.
Du, das passt jetzt eigentlich gut. Also jetzt ist auch noch keiner beschwert. Und ich habe da jetzt schon auch geschaut, dass ich sind ja auch neben den, sage ich mal, Hauptprotagonisten noch andere Personen drin, die es ja auch wirklich gibt so. Und ja, ich habe die dem angehauen, fragt, ist es okay, wenn du da drin bist und gut ist, aber jetzt wirklich, was die sagen, was die machen, das ist einfach dann auch mein Bier, aber ich gucke irgendwie, dass ich da, dass das einfach alles geschmeidig ist irgendwie. Also ich gehe da recht objektiv ran, ich gucke auch irgendwie nicht, dass ich jemand, kann man sagen, dem seinen Charakter oder so dazu arg reinbringen, weil im Endeffekt das wäre dann auch zu komplex, weil am Ende vom Tag ist es wirklich auch ein, eine Serie, ein Heldenepos mit irgendwelchen archetypischen Charakteren, die da einfach ihre Story erleben und dementsprechend ist das eigentlich alles Vielleicht kann man so sagen, ich habe mich dabei eher an den ganzen JRPGs irgendwie aus den 90ern ein bisschen orientiert, weil ich da irgendwie so das Feeling immer so spannend fand.
Das sind was, JRPGs?
JRPGs sind so japanische Rollenspiele, wie okay. zum Beispiel Zelda, Secret of Mana. Ja. Also das, damit bin ich so sozialisiert.
Für alle Laien, die genau. nicht am Super Nintendo saßen.
Genau, worden. Und ja, das waren einfach dann diese 16-Bit-Super Nintendo-Games, wo man wirklich Charaktere hatte, mit denen irgendwie wilde Abenteuer erlebt hat. Und die kamen ja dann, wie es der Name schon sagt, aus Japan, wurden dann hier ins Deutsche übersetzt. Und das war dann meistens wahrscheinlich auch, hatten die zu wenig Zeit und zu wenig Leute. Und teilweise war es ja einfach recht komisch, auch ein bisschen putzig. Und die hatten immer so ein, ja, irgendwie so ein All-Good-Feeling. Und das habe ich halt probiert, auch so ein bisschen reinzubringen.
Gab es Leute, du musst keinen Namen nennen, die dir gefragt hast, ob es okay ist, wenn sie drin vorkommen, die gesagt haben, nee, will ich nicht?
Nee, bisher zum Glück noch okay. nicht, genau. Ja.
Und kann man sich noch, oder gab es Leute, die sich reinquatschen wollten, wo du sagen musstest, nee, das Drehbuch steht, ist leider keine Rolle mehr frei?
Nee, in der Tat auch nicht,
auch
genau.
Nicht? Es hat, okay.
gab es keine Aufträge.
Kann man sich noch reinquatschen?
Also man kann sich reinquatschen.
Man
kann,
muss aber 2015 eine relevante Rolle in
genau,
der
genau, muss 2015
halt
schon, genau, schon da gewesen sein.
Oder in der Zombie-Szene.
Genau, nee, das kann man in der Tat nicht irgendwie, außer scheint so immenser Betrag, genau, den ich nicht ablehnen kann. Genau, nee, Spaß beiseite. Es gibt eine Aktion, die heißt Zombies gesucht. Die habe ich vor ein paar Wochen irgendwie mal so weit formuliert und da kann man sich einfach bei mir beim Instagram-Kanal Tales of the Undead Beats bewerben. Schickt mir zwei Bilder von der Seite von vorne und dann kann es sein, dass man als Zombie-NPC quasi gebaut wird und eventuell auch in einer der kommenden Staffeln mit drin ist. Wobei, das geht jetzt noch, die Aktion, gut eine Woche. Das heißt, wahrscheinlich ist es für den Podcast jetzt nicht mehr relevant. Aber genau, da haben sich genau schon ein paar Leute dann im Endeffekt so mit reingebracht.
Und was muss man dir da schicken? Foto oder?
Genau, einfach Foto von vorne, von der Seite. Und genau, am besten in coolster Klamotte. Und dann wird man Zombie und wird dann irgendwo wahrscheinlich mal umgebracht. Genau.
Sehr gut. Okay, du hast gesagt, wenn es dann abgeschlossen ist, dann muss das erstmal ein bisschen weggelegt werden in eine Schublade. Gibt es schon andere Ideen, was danach passiert?
Ja, immer. Also ich weiß nicht, ich will eigentlich schon immer mal einen Comic machen, da habe ich super Bock drauf und vielleicht ist dann danach die Zeit, das mal in Angriff zu nehmen. Also wenn es nicht irgendwas anderes kommt, das super spannend ist, aber ja.
Und ich hatte es kurz angesprochen, Anfang der Woche warst du auf einem KI- und Design-Workshop. An deiner Schule für Gestaltung bist du jetzt so ein bisschen der KI-Beauftragte in dem Sinne, dass du ja, ein bisschen das Thema besser verstehen sollst, überlegen sollst, wie ihr das vielleicht da in die Lehre mit einbauen könnt, etc. pp. Ja, lass über KI und Design oder Kunst oder Illustration reden. So, was denkst du, wie sehr wird es deine Arbeit beeinflussen, beziehungsweise der Workshop am Dienstag, hat der dir irgendwelche Impulse gegeben, die du so vorher noch nicht hattest? Also gar nicht, was Anwendung von Tools angeht. Das wurde da auch gezeigt, aber was da der Workshopleiter vielleicht erzählt hat, wie er jetzt, wo es KI gibt, als Tool Design vielleicht neu sieht oder auf welche Perspektive er jetzt oder aus welcher Perspektive er auf Design guckt und was alles gestaltet gehört und was nicht. Ich habe ein bisschen zugehört, ne? Ich bin kein Gestalter, aber fand das alles recht spannend, was der Marc da erzählt hat, was ich gehört habe.
Ja. War auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Ja, dadurch, dass ich mich jetzt auch schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetze, weiß nicht auch so viel, wo ich jetzt gedacht habe, okay, das wären jetzt irgendwie neue Impulse. Da war es dann eher bei dem KI-Salon, dass einfach, wenn es dann wirklich aus anderen Domänen kommt oder Sparten oder so, dass man denkt, ah, okay, spannend, man kann ein bisschen verknüpfen, etc. Ja, aber es wird auf jeden Fall einen gewaltigen Umbruch geben. Also das wird uns als GestalterInnen irgendwie wird es massiv beeinflussen, mich als Illustrator definitiv. Und man muss jetzt einfach abwarten. So der erste Hype, sage ich mal, ist jetzt mal verflacht. Es geht jetzt los mit Copyright-Issues oder ist losgegangen, wo einfach viel noch unklar ist. Und dann wird man einfach sehen, wie sich die Tools auch weiterentwickeln. Genau, ich finde es auf jeden Fall nach wie vor spannend so. Ich beobachte das. Bin aber bei mir so, wir hatten es ja auch schon mal drum so, also wirklich, bei mir ist ganz wichtig, ich weiß nicht, an was es liegt, weil ich so gelernt habe oder auch nicht, wenn ich
Du bist Werk, auch schon alt und genau, kannst bin auch schon alt, genau. auf Neues einlassen.
Aus der alten Welt, genau. Ja. Nee, aber wenn ich was gestalte, was kreiere, dann dauert es einfach. Das ist ein handwerklicher Prozess irgendwie. Das hat viele Produktionsschritte. Und danach habe ich einfach wirklich ein Produkt, wo ich weiß, was ich geleistet habe, irgendwie was für Arbeit da drin steckt und wo ich dann dementsprechend auch befriedigt bin irgendwie und sage, ey, cool, kann mir auf die Schulter klopfen. So. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Part von meiner Arbeit. Und wenn ich jetzt wirklich sage, hey, ich habe eine Bildidee und gebe die in die KI und der macht mir was, dann ist ja einfach dieser Prozess komplett weg. Und das, was ja auch ich mit dem Werk zu tun habe, so, also die ganzen Entscheidungen, die ich treffe, irgendwie alles individuell, ist da ja raus und dementsprechend ist es für mich jetzt erstmal nicht so spannend. Ich finde es in manchen Teilen im Prozess, gerade für so Mockups oder für Ideen oder so, finde ich es auf jeden Fall spannend. Und ja, man wird einfach gucken, so, wie das jetzt weitergeht und wie sich es dann auch wirklich so in dem Design-Workflow auch integriert. Also das muss man noch sehen. Also ich finde, das ist alles auch noch recht überall Abos und Tokens, ich finde recht unübersichtlich. Müssen wir warten, bis das Firefly bei Adobe dann wirklich implementiert ist und man nutzen kann mit der Suite etc. Ja, nee, aber spannend.
Also. Macht ihr Dozenten euch Sorgen, dass da gewiefte Designschüler in Zukunft ordentlich KI mit einsetzen in ihre Schaffensprozesse und ihr das vielleicht nicht erkennen könnt? Oder haben sie es dann verdient, so durchzukommen?
Naja, es ist ja jetzt auch schon so, dass man irgendwie gucken muss, wir können auch nicht in der Abschlussprüfung jedes Logo nochmal irgendwie doppelt checken, ob es das im Internet schon gibt oder hier oder da. Also das ist einfach unsere Gesellschaft, beziehungsweise ja, auch das, was man machen kann irgendwie. Und okay, bescheißen kommt man schon immer, wenn sie es jetzt mit KI machen, dann, sorry, sollen sie das machen. Was ich eher spannender finde, ja, ist dann einfach wirklich, wir hatten es auch bei dem Workshop, also wo es darum ging, okay, egal wie viele Tools wir haben, wie viele neue Tools, es braucht immer noch den oder diejenigen, die das einfach bedient, die eine Designkompetenz hat. So. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil man sieht es ja auch, als dann wirklich die ganzen Desktop-Publishing-Programme kamen, jeder konnte Photoshop oder irgendwie eine kostenlose Version bedienen. Auf einmal gab es viel mehr scheiß Flyer irgendwie, weil das halt auch jeder machen konnte, ohne jegliche Designkompetenz. So wird es jetzt nochmal eine Welle geben, dass einfach jeder sagen kann, hey, ich hau halt irgendwas in die KI rein, mach mir da einen Flyer, mach mir da ein Bild etc. und hab halt vielleicht dann weniger Ahnung von Komposition, von Typografie, whatever. Und ja, deswegen ja, finde ich es spannend und auch einfach, wie sich jetzt die Berufsbilder dann wiederum ändern bzw. wandeln. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, so die nächsten 2-3 Jahre, genau.
Und wie guckst du auf die Standortentwicklung als KI-Standort hier? Also ne, Heilbronn wird sich als, zumindest in Deutschland, wenn nicht auf dem Kontinent, irgendwie KI-Hotspot entwickeln. Man bekommt deshalb vielleicht ein bisschen früher ein paar Entwicklungen mit oder solche Angebote wie jetzt den Workshop gibt es in Heilbronn dann vielleicht früher als in anderen Städten. Findest du das gut, weil weggehen wird es nicht? Oder findest du das ein bisschen spooky und denkst, hätte es mal lieber Tübingen bekommen, dann wäre das ganze synthetische Zeug nicht direkt vor der Haustüre?
Ach nee, ich sehe das jetzt eigentlich eher gelassen. Also ich finde, es ist gut, es ist wirklich eine Chance irgendwie für den Standort Heilbronn. Und wie du schon sagst, ich finde es auch spannend, dass jetzt wirklich auch mit den ganzen Angeboten, dass man da gucken kann. Nee, und es ist ja auch wirklich für mein Berufsfeld irgendwie ist es spannend. Und bei mir war es auch schon jeher so, dass ich wirklich irgendwie gucke und zumindest versuche mich jetzt vor so, sage ich mal, neuen Technologien, ja, dass ich zumindest sage, ich gucke mir das an irgendwie und schaue, was ich davon nutzen kann und gucken kann. Und selbst wenn ich es nicht nutze, dann finde ich es einfach spannend, es mitzukriegen, was da passiert, was da technisch passiert. Und genau, wenn es jetzt nah an uns ist, also nee, passt für mich. Und genau. einfach gucken, dass wir eine große Schere haben, falls die KI dann doch genau außer Rand und Band läuft, dass wir das Kabel noch kappen können.
Oder
genau.
Jeder zumindest weiß, wo der rote Knopf ist.
Genau, genau.
Den man drücken muss, dass so ausgeht. Was machst du, wenn du nicht gerade künstlerisch tätig bist oder anders? Ich weiß, du spielst auch Basketball. Du hast vorher erzählt, Bewegung war für dich immer irgendwie relevant oder wichtig. Ist es immer noch? Und die Deutschen sind Weltmeister geworden. So.
Genau, genau.
Du spielst so wie oft? Du spielst im Verein?
Ich habe gespielt. Also ich habe damals angefangen mit 13 und dann kam das Skaten und ich habe es halt gesagt, nee, Arschlecken will ich nicht irgendwie, Vereinssport ist langweilig. Und habe dann irgendwann in meinen anfangs 30ern wirklich angefangen, nochmal Verein zu spielen. Und habe das die letzten 6 oder 7 Jahre gemacht. Habe jetzt aufgehört, quasi retired, rechtzeitig zur WM, genau. Und nee, Sport ist für mich wirklich sehr wichtig. Mache ich schon immer, also jegliche Ballsportarten. Ich habe auch mal gekickt irgendwie, kick immer noch gerne mal Volleyball, ja, Fahrradfahren irgendwie. Ich habe jetzt dieses Jahr das erste Mal hier in Heilbronn den Triathlon mitgemacht. Krass. Kurzdistanz, genau.
Und aber dann auch mit Kraul oder mit Brust?
Genau, Kraul ganz normal. Ja, ja, Neckerschwimmen so irgendwie. Okay, halt die Kurzdistanz sind dann nur 1,5 Kilometer, aber trotzdem, ich war davor nie schwimmen und war dann halt jetzt so das letzte Jahr schwimmen, habe mir das jetzt irgendwie auch ein bisschen draufgepackt, dass ich sage, hey, ich gucke, dass ich jetzt einmal die Woche schwimmen gehe. Die haben uns so einen Calisthenics-Park irgendwie in Neckarsulm unten hingebaut. Da gehe ich regelmäßig hin, also guck einfach, dass ich mich ja regelmäßig bewege und einfach was mache, weil ich halt auch den ganzen Tag am Rechner hocke irgendwie und bin jetzt auch schon meine 40. Das heißt, ich ja, muss einfach was tun, mache das auch gern, bin auch gern draußen und dementsprechend, nee, Sport spielt wirklich eine große Rolle. Ja.
Und wo in Heilbronn oder der Region hängst du gerne ab, wenn es jetzt nicht Atelier oder eigene 4 Wände mit der Familie irgendwie sowas ist? Also was sind so deine Lieblingslocations?
Ah, Lieblingslocations, also da
die du verraten kannst. Manche will man ja auch nicht, dass, dass es sowas gibt.
Ja. Nee, also ich bin eigentlich gar nicht mehr so viel unterwegs, weil ich dann doch auch recht viel arbeite, irgendwie meine Family habe, meinen Sport habe und dann, ja, irgendwie war es das dann auch schon. Also ich gucke schon, dass ich ab und zu halt hier noch so, also Kunstveranstaltungen sind mir wichtig und klar, ich bin hier im Künstlerhaus Heilbronn in der Zigarre, das heißt, ich gehe hier zu den Veranstaltungen, zu den Ausstellungen, die sind mir eigentlich immer wichtig und genau.
Macht ihr auch wieder so einen Tag des offenen Ateliers?
Genau, es gibt auch im Oktober wahrscheinlich wieder offene Ateliers. Ich weiß nicht, ob die Kulturnacht dieses Jahr wieder ist. Ich glaube, die müsste ja auch, oder?
Ich habe noch keinen Flyer und kein Programm.
Stimmt da eigentlich? Nee, das ist auch schon zu spät, genau. Jahre. Ja, wahrscheinlich ist sie nicht, aber wir machen trotzdem, genau. Also das heißt, da auch gerne Ohren offen halten.
Und da wird hier auch ein Bildschirm stehen, auf dem deine Videos laufen?
Genau, hier wird ein Bildschirm stehen, wo die Serien laufen. Ihr könnt euch hier 1A Sticker abholen und ein paar Postkarten und mit über das Projekt sprechen. Also genau, gern vorbeikommen.
Und versuchen könnt ihr es auch, euch in die Serie noch reinzuquatschen.
Genau, genau, ja.
Zumindest als nur, Halbtoter.
Ja, nee, ansonsten halt klar, in der Jagdbar ist man ab und an oder am Neckar unterwegs, etc. Aber ja, viele Sachen sind auch weggegangen, das Komplex irgendwie ist weg, das spielt auch noch in Tales of the Undead Beats irgendwie, dann Starter ist weg, das waren alles so subkulturelle Perlen, wo ja, ich halt auch immer wieder am Start war und genau, klar, es gibt wieder neue Sachen, aber ja, muss man auch ehrlich sagen, in den letzten 2 Jahren habe ich ob meinem großen Workload es dann auch nicht so oft rausgeschafft. Ja. Mhm.
Gibt es irgendwo hier in Heilbronn einen Ort, an dem du gern Kunst im öffentlichen Raum sehen würdest, wo du sagst, der Ort ist so trostlos, da musst du irgendwas hinstellen, anmalen, was draus machen?
Nee, Trappenseeschlösschen, aber da gibt es jetzt ja zum Glück schon von BMP genau jetzt das Boot. Nee, Quatsch. Boah. Ich weiß nicht, also Kunst im öffentlichen Raum, das ist eh was für mich, wo irgendwie ein bisschen tricky ist, ich weiß es nicht. Also das steht dann
brauchst
da halt
gar nicht
irgendwie. Es kommt immer drauf an irgendwie. Also es kommt dann auch irgendwie von den Denkmälern, von den Mahnmälern und dann irgendwann wurde es zu irgendwelchen abstrakten
dann anders,
Skulpturen.
Was kann weg hier, was hier rumsteht im öffentlichen Raum?
Ja.
Hast das Kätchen vermisst, als es umgeboxt wurde von dem Laster und dafür ein paar Monate nicht mehr vorm Pfeffer stand? Oder?
Nee, habe ich auch wirklich. Also ich habe es ehrlich gesagt auch nie wahrgenommen. Klar, man hat es medial dann mitbekommen irgendwie. Aber nee, ach, Kunst im öffentlichen Raum, sage ich mal, solange es für die Skateboarder irgendwie attraktiv ist und die da grinden können, finde ich es cool und deswegen gern mehr davon. Aber ansonsten, ja. Ja.
Du brauchst nicht unbedingt. Ich merke schon.
Ja, nicht unbedingt. Also kann man Geld für andere Sachen ausgeben. Ja.
Mehr und an mehreren Orten so Sommerzonen?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand diese Sommerzonen jetzt auch ganz gut. Wobei ich auch
hast du die genutzt ab und zu?
Nee, ich habe sie nicht genutzt. Da auch wieder irgendwie, ich habe jetzt auch nicht wirklich die Zeit, mich einfach
in die Stadt zu hocken und genau, ein Buch zu lesen.
Genau, mein Latte Macchiato zu trinken. Nee, haben sich ja viele Leute auch brüskiert. Aber ich bin ja auch mit dem Fahrrad unterwegs. Also das heißt, mir sind jetzt die Parkplätze nicht weggefallen. Also nee, von mir aus wirklich gerne mehr davon. Vielleicht kann man es einfach noch geschickter integrieren. Also ich finde, es ist dann immer so ein bisschen aktionistisch und man stellt es dann dahin und da kann man sich hinsetzen. Aber irgendwie, ja, ich glaube, man muss noch mehr und spezifischer mit und in diesem öffentlichen Raum denken, was man machen kann, also wie man auch Sachen kombinieren kann irgendwie. Und
die Kultur der Region eingehen, ein Zapfhahn für Wein.
Genau, sowas. Nee, also ich finde, es gibt wichtige Sachen wie zum Beispiel Wasserspender irgendwie, wo man einfach Trinkwasser kriegt oder öffentliche Toiletten für Männlein und Weiblein und alles daneben. Also das ist einfach, ich denke es mir immer wieder, wenn ich in Städten unterwegs bin, so, es gibt öffentliche Toiletten, die sind kaputt irgendwie, kosten 50 Cent. Als Frau willst du da eh nicht rein oder sind Junkies dort oder so. Also einfach, das sind so Sachen, die so wichtig sind. Und ich glaube, ja, da gibt es eher Bedarf, sich mal mit auseinanderzusetzen.
Also statt irgendwelche Skulpturen, mehr Wasserspender und saubere öffentliche Toiletten.
Genau, oder halt Skulpturen mit öffentlichen Klos und Wasserspender, wo man noch drauf grinden kann. Das wäre halt so optimal, wo ich sagen würde, aber ja.
Und sitzen und im Schatten Buch lesen. Im
genau, Sommer. Genau, mit bisschen
okay,
Grün.
Dann, also liebe Stadt, ihr habt es gehört, was uns fehlt. Schaut mal, was ihr da tun könnt. Ich wäre mit meinem normalen Fragebogen oder mit den Fragen durch, aber wir haben ja immer noch die Entweder-Oder-Fragen. Ja, die würde ich dir jetzt mal stellen. Fangen wir ganz einfach an. Kaffee oder Tee?
Tee.
Malen oder zeichnen?
Zeichnen.
Analog oder digital?
Sowohl als auch, aber leider, also auch wegen meinem Beruf, ist es viel mehr digital. Also ich würde gern mehr analoger zeichnen, was nächstes Jahr dann auch wieder stattfinden wird. Ja.
Kunst oder Kultur?
Oh, finde ich, kann man so nicht trennen, würde ich jetzt einfach in eins packen. Ja.
Buch oder Film?
Oh, Comic.
Comic oder Videospiel?
Dann Videospiel, Comic hatte ich ja schon.
Farbe oder Schwarz-Weiß?
Schwarz-Weiß.
Musik oder Stille?
Musik.
Realismus oder Abstraktion?
Abstraktion.
Soloprojekt oder Teamarbeit?
Solo, Solo, Solo.
Galerie, Philipp nickt. Ist das auch dein Motto? Bleibt mir bloß weg mit kooperativer Arbeit. Wo sind wir? Galerie oder Street Art?
Schwierig. Sagen wir so, Street Art ist ja auch irgendwie so ein Begriff. Ich würde dann auch mal wieder ein bisschen weiter hinschiften und sagen Graffiti bzw. Tags.
Mhm.
Ja.
Warte mal hier. Kilianskirche oder Trappenseeschlösschen?
Oh, ich glaube Kilianskirche.
Heilbronner Stimme oder SWR4?
Puh. Ja, dann schon die Stimme.
Das Stadttheater oder das Theaterschiff?
Ja, da merke ich wieder, dass ich einfach viel zu lang nicht im Theater war. Aber dadurch, dass das Theaterschiff jetzt auch neu aufgestellt ist, bin ich ganz arg gespannt und würde dann eher mal sagen Theaterschiff. Und genau, guck mal, dass ich es da wirklich auch mal den Match hinschaffe.
Und zum Abschluss Bahnhofsvorstadt oder Neckarburgen?
Bahnhofsvorstadt.
Natalis, herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ja, wir haben sie bestanden. Burkhardts geht weiter, jetzt in engerer Taktung. Die nächste Folge nicht erst in 4 Monaten oder in 3, sondern vielleicht schon nächste oder übernächste Woche. Wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
Wunderbar. Ciao, ciao.
Ein nachträglicher Hinweis aus der Redaktion. Ja, da müssen wir nochmal zurückkommen und die Folge ist noch gar nicht so richtig zu Ende, weil wir haben jemanden vergessen zu erwähnen, dem auch Props gebühren. Und zwar der Peter Rock, der die ganze Musik- und Soundgestaltung für deine Miniserie macht. Erzähl mal kurz dazu. Und Peter, es war keine Absicht. Wir wissen, großartige Arbeit. Ich habe auch gehört, du arbeitest die Nächte durch, musst Red Bull trinken, was du normalerweise nicht machst, um irgendwie die Tage gerade zu überstehen. Deshalb Ehre, wem Ehre gebührt. Und jetzt, Natalis, darfst du auch noch mal Honig über seinen Kopf schütten.
Genau, genau. Ganz, ganz, ganz viel Honig, Riesentopf, ja. Nee, Peter Rock ist von Anfang an dabei bei dem Projekt und wie gesagt auch einer der Protagonisten und auch eigentlich so der erste Hauptcharakter. Bei dem fängt das alles in seiner alten WG auch an. Und ja, es hat sich dann irgendwie auch so entwickelt, dass der Peter komplett die ganzen Sounds, den ganzen Soundtrack zu der Serie produziert hat, auch die ganzen Effekte gemacht hat. Und genau, wir sind da gerade natürlich so richtig in der Crunch-Time. Gestern Abend wurde die 3. Staffel fertiggestellt, da war ich auch bei ihm im Studio und genau, nee, ist halt einfach auch super Haufen Holz, was es da zu machen gibt und genau, könnt ihr euch vorstellen, sind 6 Staffeln mit jeweils irgendwie 3 Chapter, die meistens alle einen eigenen Soundtrack haben irgendwie, dann gibt's noch diverse Themen für verschiedene Geschichten. Viele Soundeffekte, wir haben recht viele auch selbst eingesprochen. Das ganze Ding läuft auf so einem 8-Bit-Chip-Crush in so einer Ästhetik irgendwie. Das heißt, es ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, das zu machen. Ja, Hip-Hop-Scratches, viel eingescratcht und so. Und ja, dementsprechend auch wirklich nochmal massig Props an Peter so. Genau, wir haben die Halbzeit und genau bald sind wir durch.
Und man muss sagen, Peter sieht auch mit tiefschwarzen Augenringen sehr gut aus. Insofern alles in Ordnung.
Ja, ja, ja. Auf Peter sieht immer gut aus, ja.
In diesem Sinne, jetzt ist aber vorbei. Ciao,
genau,
ciao.
Genau, tschüss.